der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Der englische Pastor Charles Spurgeon hat mal gesagt, so wie von jeder Stadt und von jedem Dorf und von jedem winzigen Nest in England eine Straße nach London führt, genauso gibt es auch von jedem Text in der Heiligen Schrift eine Straße, die zu Christus führt. Vor einigen Wochen haben wir in Folge 85 dieses Podcasts schon mal darüber gesprochen, dass Spurgeon sich das nicht ausgedacht hat, sondern dass Jesus selbst das Alte Testament auf sich hin ausgelegt hat. Heute soll es vor allem darum gehen, wie wir, wenn wir das Alte Testament lesen, erkennen können, was der Text mit Jesus und dem Evangelium zu tun hat. Matthias, manche werden den Podcast vor ein paar Monaten nicht gehört haben und manche fragen sich vielleicht auch, Jesus Christus im Alten Testament, wie soll das denn gehen? Der kam doch erst, nachdem diese Bücher bereits fertig geschrieben waren. Was ist damit gemeint? Und warum ist es völlig in Ordnung, ja sogar geboten, im Alten Testament nach Christus und nach Bezügen zum Evangelium zu suchen?
Ja, darauf gibt es, glaube ich, gleich eine ganze Menge zu sagen. Also zum einen müssen wir mal feststellen, also wenn die Bibel von Gott kommt, wenn das Gottes Wort ist und Gott nicht an Raum und Zeit gebunden ist wie wir, dann kann Gott natürlich auch in der Vergangenheit über zukünftige Dinge schon reden und schreiben. Das sollte uns also überhaupt nicht überraschen. So funktioniert auch Prophetie. Also von daher sollte das kein Problem sein, dass Christus im Alten Testament erwähnt wird. Aber mehr noch, wir tun gut daran anzuerkennen, dass Christus ja schon immer war. In Kolosser 1, Vers 15, im Christus-Hymnus heißt es, dass er vor aller Schöpfung war. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Das heißt, natürlich taucht er in gewisser Weise sowieso auch im Alten Testament auf, als das Wort, das im Schöpfungsprozess gleich im ersten Kapitel der Bibel auftaucht. Er taucht in unterschiedlicher Form auf, als Wort Gottes, als die Herrlichkeit Gottes, da wo Gott sichtbar wird, in welcher Form auch immer. Es ist immer irgendwie wohl Christus, denn Gott der Vater ist unsichtbar und Jesus Christus ist der sichtbar gewordene Gott. Der Engel Gottes, der teilweise auch Anbetung bekommt im Alten Testament, scheint auch Christus zu sein. Und es gibt noch andere Formen, in denen er tatsächlich auftaucht. Manche Aussagen sind da auch spannend, ist man sich nicht ganz sicher. Okay, muss man das so verstehen, dass das schon eine Christuserscheinung war? Was ist mit Melchisedek und so? So, und dann gibt es natürlich noch den anderen Aspekt eben der prophetischen Ankündigung, dass Jesus also immer wieder auf unterschiedliche Weise angedeutet wird, auch in Typologien schattenhaft dargestellt wird. Und da ist interessant zu lesen, was schon gleich am Anfang der Evangelien verkündigt wird. Also in Johannes 1, Vers 45, da lesen wir, wie die ersten Jünger Jesus kennenlernen, von ihm gerufen werden. Und da heißt es, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Ja, später sagt Jesus den Schriftgelehrten, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt, Johannes 5, 39. Ja, und nach seiner Kreuzigung, das ist, denke ich, wahrscheinlich am bekanntesten, wie er den Emmaus-Jüngern wirklich die Bibel auslegt. Ja, die sind ganz traurig und erzählen von Jesus und erkennen ihn nicht. Und da heißt es, und er sprach zu ihnen, o ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an, bei Mose und allen Propheten, und legte ihn aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Kurze Zeit später taucht er dann bei den Elfen auf und sagt nochmal, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und im Psalm. Das sind die drei Kategorien des Tanach, also was im ganzen Tanach, im ganzen Alten Testament von mir steht. Und da heißt es, da öffnet er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Das ist interessant, nicht? Das sind Juden, das sind Leute, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, das sind fromme jüdische Männer. Aber erst nachdem sie verstehen, wie das alles auf Christus hinweist, verstehen sie wirklich die Schrift, heißt es hier. Und dann heißt es, so steht es geschrieben, lehrt er sie dann, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Also ganz interessant, von Anfang an wird Jesus im Alten Testament immer wieder auch verkündigt als derjenige und verkündigt sich auch selber so, als derjenige, von dem die ganze Schrift, das ganze Alte Testament zeugt.
Dem kann man ja grundsätzlich zustimmen, Aber die Spurgeon-Aussage geht manchen dann doch zu weit. Stimmt es eigentlich wirklich, dass es von jeder einzelnen Bibelstelle eine Straße zu Christus und zum Evangelium gibt? Wie ist es zum Beispiel mit den vielen Geschlechtsregistern im Alten Testament oder den sehr detaillierten Opferanweisungen im Buch Levitikus? Weist das alles wirklich zu Christus und dem Evangelium hin?
Also erst einmal ja, weil 2. Timotheus 3, 14 bis 17 uns lehrt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und uns unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Also alle Schrift kann uns unterweisen hin zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Alle Schrift kann uns helfen, das Evangelium zu verstehen und gerettet zu werden durch den Glauben an Jesus Christus. Das klingt ziemlich absolut. Wir sehen dann im Fortgang noch, dass alle Schrift eben auch hilft, dass wir wachsen in der Heiligung, in der Gotterkenntnis und so leben können, dass es Gott gefällt. Aber trotzdem kann man natürlich zu kreativ werden. Ich glaube, wir haben wunderbare Beispiele hier in unserem Predigtarchiv, wie man von zum Beispiel den Geschlechtsregistern sehr wohl Christus predigen kann. Und tatsächlich, die Geschlechtsregister sind interessanterweise immer so gestaltet, dass man tatsächlich, wenn man ein bisschen sich damit auseinandersetzt, erkennen kann, die haben was mit Christus zu tun. Und das Gleiche gilt für die Opfer in Levitikus. Wir haben eine Predigtserie gemacht vor, inzwischen 6, 7 Jahren, 8 Jahren, wo wir die ersten 7 Kapitel aus Levitikus uns angeschaut haben und angeschaut haben, wie die unterschiedlichen Opfer alle auch wirklich auf Christus hinweisen. Aber man kann zu kreativ werden. Man kann auch Blödsinn draus machen. Also es gibt falsche Wege, blödsinnige Wege, aber es gibt, davon bin ich überzeugt, tatsächlich immer auch legitime Wege, aus jeder Bibelstelle hin zum Evangelium von Jesus Christus zu kommen, ohne dann plötzlich Jesus überall zu sehen.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema und ich möchte mit dir erstmal über die legitimen Wege sprechen. Wie erkenne ich eigentlich den Evangeliumsbezug eines Textes? Du hast vor ein paar Jahren ein kleines Büchlein zu dem Thema herausgegeben und auch geschrieben mit dem Titel »Das Evangelium in jeder Predigt«. Und da zeigst du verschiedene Wege auf, wie einzelne Bibelstellen auf das Evangelium und auch auf Jesus hinweisen. Welche Ansätze gibt es da? Kannst du die mal in ein paar Sätzen zusammenfassen?
Ja, natürlich. Also da gibt es natürlich sehr umfassende Bücher, die das hervorragend erklären. Ganz hilfreich finde ich die Bücher von Sidney Gredanos dazu. Das war für mich eine große Hilfestellung. Also ich hab wenig originale Gedanken. Ich habe vieles einfach irgendwo verstanden, erkennen dürfen und dann teilweise einfach in so einem Heftchen dann nochmal kompakt zusammengefasst.
Das wäre dann Preaching Christ from the Old Testament.
Zum Beispiel, genau. Ja. Der hat mehrere
Bücher
geschrieben.
Und auch Kommentare hat er geschrieben zu verschiedenen alttestamentlichen Büchern.
Genau, hat aber mehrere Bücher aus der biblischen Theologie herausgegeben, die wirklich hilfreich sind. Tim Keller hat, ich glaube kurz nachdem mein Büchlein erschienen ist, hat er ein großes Buch geschrieben über Predigen und hat dann auch so eine Kategorie darin, wo ich mich gefreut habe, er greift sehr ähnliche Dinge auf. Ich glaube, er greift auch auf Sidney Gredanos zurück.
Ja, und das gibt es auch auf Deutsch. Predigen heißt das, wenn ich das richtig weiß, im Brunnenverlag erschienen.
Ja, genau. Sehr gut, ja. Also die 6 Wege, die ich da in dem Büchlein aufzeige, und da gibt es wahrscheinlich noch ein paar Spielarten, man kann das ein bisschen anders anpacken, aber so grob kann man sagen, also der einfachste und klarste ist die heilsgeschichtliche Entwicklung. Wenn wir verstehen, dass die Bibel eine große Geschichte erzählt und deren Zentrum steht Jesus Christus, dann kann ich von fast jedem Text, nämlich jeder Text, der sich irgendwie in diese große Geschichte einfügt, den Weg weiterfahren hin zu Christus oder zurückgehen zu Christus. Und das macht auch sehr viel Sinn bei vielen Texten, sie also in ihrem Bezug, in ihrem größeren Bezug zu dem Kernpunkt der ganzen Geschichte zu verkündigen. Ich glaube, das geht, wie gesagt, mit fast jedem Text. Es gibt ein paar vielleicht Weisheitsliteraturtexte, wo du nicht sagen kannst, dass die sich jetzt in eine große Geschichte einfügen, sondern die stehen ein bisschen frei. Da wäre das jetzt nicht der richtige Weg. Aber der Weg ist oft ein sehr gut möglicher Weg. Die Gefahr ist natürlich, dass dann jede Predigt, jede Bibel halt sehr ähnlich klingt, weil du eigentlich immer die ganze biblische Geschichte erzählst. Also aufpassen, wenn man das macht, dass man einfach beim Text erstmal bleibt und den Text verkündigt, aber dann zeigt, warum ist das, was hier in der Geschichte geschehen ist, ein wichtiger Meilenstein hin auf dem Weg zu Christus. Was wäre, wenn das nicht geschehen wäre, dann würde das ganze Evangelium auseinanderfallen. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, zweiter Weg, von der Verheißung zur Erfüllung. Das heißt, wir haben viele Verheißungen im Alten Testament, prophetische Worte, wo wir sagen können, hier ist was verheißen und in Christus ist erfüllt. Also exemplarisch Jesaja 53, der Gottesknecht, nicht? Ganz bekannt. Aber auch manche andere Texte, wo man es vielleicht nicht sofort so klar sieht, das beginnt schon beim 1. Mose 3,15, die Verheißung des Nachkommens der Frau, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dann das Römerbrief, Ende des Römerbriefs wissen wir, das ist Christus. Also das als ein zweiter Weg. Der dritte Weg ist, dass wir das Gesetz verstehen, das alttestamentliche Gesetz verstehen, als Zuchtmeister oder Lehrmeister auf Christus hin. Das heißt, das Gesetz zeigt uns immer unsere Erlösungsbedürftigkeit, zeigt uns, so sollten wir leben, aber so leben wir nicht. Aber einer hat so gelebt für uns und hat aller Gerechtigkeit Genüge getan und deswegen brauchen wir ihn auch als Gesetzesbrecher, können wir nur durch ihn vor Gott bestehen. So, das heißt, von jedem Gesetzestext, von jeder Anordnung im Alten Testament kann ich immer auch hinkommen zu Christus. Und das ist auch ein sehr probates Mittel. Das ist wirklich eine wichtige Funktion auch des alttestamentlichen Gesetzes. Und wenn wir es nicht im Evangeliumsbezug predigen, dann überfordern wir die Menschen. Dann wird es Moralpredigten, die letztendlich die Menschen platt machen. Oder wir relativieren sie nachher so weit, dass wir eigentlich der biblischen Aussage nicht mehr gerecht werden.
Genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil auch viele das so auflösen, dass sie sagen, das gilt ja Gott sei Dank für uns nicht mehr. Und dann verliert es jegliche Bedeutung unter Umständen. Und das dann wirklich so auszulegen und so zu lesen, dann verstehen wir, warum wir das auch brauchen.
Genau, und dann Christ zu sein, in Christus zu sein, heißt auch, dass wir hineinwachsen in seine Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir immer mehr danach streben werden, diesem Gesetz jetzt auch zu folgen. Weil wir wissen, es ist gut. Und Christus hat es nicht nur für uns erfüllt, sondern er hat in gewisser Weise einerseits stellvertretend für uns und andererseits aber auch als Vorbild. Wir wollen ihm ähnlicher und wir werden ihm ähnlicher werden. Vierter Weg, Typologie. Das heißt, wir finden viele verschiedene Dinge. Menschen, aber auch Dinge im Alten Testament, die uns exemplarisch auf Christus hinweisen, sind, wenn wir so wollen, Abbilder, Schatten. Ja, bei Abraham sehen wir das, teilweise eine Christusfunktion, Isaak, bei Josef, ja, was die Menschen für, also die Brüder für böse gedachten, meinte Gott für gut. Und wir sehen, das ist schattenhaft, das, was später mit Jesus geschieht. Mose, und dann kommt einer, ein Prophet wie Mose würde nach ihm kommen, das ist Jesus. Wir sehen die Richter, die alle so eine Retter- und Funktion haben, aber sie alle sterben und dann ist wieder, wenden sich die Menschen wieder von Gott ab und wir brauchen einen besseren Richter, einen, der nicht stirbt. Wir sehen das bei David, wir brauchen einen besseren König und so weiter und so weiter. Und das Gleiche sehen wir aber auch in Dingen. Wir sehen die Opfer im Alten Testament und wir wissen, Jesus ist das ein für alle Mal Opfer. Wir sehen den Tempel und verstehen, das ist der Ort, wo Gott unter den Menschen wohnt, aber in Jesus Christus tut er das dann vollkommen. Wir sehen das in Dingen wie dem Manna, ja, Jesus das Brot des Lebens und greift das auf. Wir sehen die Arche und verstehen, wer im Vertrauen auf Gott da hineinflieht, wird gerettet vor dem kommenden Gericht. Und wir erkennen, wir müssen in Christus hineinfliehen, er ist die größere und bessere Arche. Wir sehen die bronzene Schlange, die von Aaron in der Wüste aufgerichtet wird und wer darauf schaut, der lebt und Johannes, Jesus macht im Johannesbrief deutlich, er ist diese Schlange, wer auf ihn schaut, wer auf das Kreuz schaut, wird leben. Also das sind Typologien. Wer darüber mehr nachdenken will, Hebräer 8 und 9 machen das sehr deutlich, wie das funktioniert. Und gibt es auch einige gute Bücher, die das aufgreifen. Aber Sidney Gredanus in seinem Buch geht da auch intensiv drauf ein. Dann gibt es große Themen. Das sind systematisch-theologische Kategorien. Das heißt, ich kann auch natürlich ein großes Thema finden im Alten Testament, einfach systematisch-theologisch. Jetzt gar nicht heilsgeschichtlich mich hinentwickeln zu Jesus durch die Geschichte hinweg, sondern einfach sagen, wir sehen hier ein großes Thema. Zum Beispiel das Thema der Stellvertretung. Also ich könnte bei Isaak, Abraham, der den Isaak opfern will, dann wird ein stellvertretendes Opfer gefunden. Das kann ich typologisch predigen. Ich kann es auch als großes Thema predigen, das stellvertretende Opfer. Ja, und so kann ich also sehr stark über systematische Theologie Evangelium predigen. Und dann gibt es Kontraste, das heißt, ich sehe Dinge im Alten Testament, die mir eigentlich zeigen, warum es etwas Besseres braucht. Ich sehe die immer wiederkehrende Untreue und ich erkenne, wir brauchen irgendwen, der treu ist, Christus. Ja, wir sehen das Versagen von Menschen und brauchen jemanden, der nicht versagt. Auch da über diese Wege. Von daher, das wären jetzt mal so 6 mögliche Wege, wie ich von einem alttestamentlichen Text her das Evangelium predigen kann.
Braucht es für diese Art, die Bibel zu lesen, ein Theologiestudium oder kann das jeder? Und was würdest du jemandem empfehlen, der keine 15 Stunden Predigtvorbereitungszeit hat, um einen Text auf solche Evangeliumsbezüge zu untersuchen?
Also es braucht sicher kein Theologiestudium. Das kann aber helfen. Das ist, in den meisten Fällen hilft's. Aber im Endeffekt brauche ich gute Bibelkenntnis. Dann erkenne ich leichter, wie sich ein Text in die große Heilsgeschichte einfügt. Wenn ich die große Story der Bibel kenne. Da würde ich empfehlen, wer sich damit anfängt auseinanderzusetzen, von Vaughan Roberts das Buch Gottes Plan, kein Zufall. Zeigt wunderbar, so wie die Bibel zusammenhängt. Und wenn ich die große Geschichte so ein bisschen verstanden habe, dann kann ich auch leichter zumindest diesen Weg der heilsgeschichtlichen Entwicklung gehen hin zum Evangelium. Zum anderen hilft es natürlich, ein Verständnis zu haben von biblischer Theologie, auch von systematischer Theologie. Das heißt also einmal die heilsgeschichtliche Entwicklung von theologischen Themen und zum anderen auch die systematische Aufarbeitung von bestimmten Themen aus der Bibel. Wenn ich diese Zusammenhänge besser erkenne, dann bin ich auch schneller dabei, auch über solche Wege dann zu Christus zu kommen. Ich glaube, ich brauche vor allem ein ganz klares Verständnis des Evangeliums und vielleicht auch ein facettenreiches Verständnis des Evangeliums, um einfach auch klarer zu sehen, das Evangelium leuchtet jetzt so hell, dass ich, wenn ich andere Dinge sehe, ich erkennen kann, wie das Evangelium daran auftaucht. Wenn ich mich nicht viel mit dem Evangelium beschäftige, werde ich das Evangelium auch in den anderen Stellen der Bibel oder in der Bibel nicht so leicht erkennen. Also da würde ich zu ermutigen. Ich würde jeden ermutigen, wenn ich an Text rangehe, immer zu fragen, was sagt der Text mir über Gott? Was sagt er mir über uns Menschen? Und was sagt er mir darüber, wie wir Menschen mit Gott leben können? Und dann bin ich oft schon relativ nah am Evangelium. Also von daher, ich glaube, man braucht nicht zwingend 15 Stunden, um bei jedem Text dann irgendwie einen Evangeliumsbezug zu finden. Man braucht eine ganz gute Bibelkenntnis. Das darf auch im Laufe der Zeit wachsen. Und man braucht ein bisschen Übung. Und man braucht die Überzeugung, dass es wirklich so ist. Dass wir also einen alttestamentlichen Text nicht einfach so predigen können, dass das auch gut in der Synagoge funktionieren würde.
Dass der Jude gut Amen dazu sagen kann.
Genau, weil dann haben wir das getan, wenn Jesus in Lukas 24, wir haben das vorhin bedacht, sagt, dass sie die Schrift jetzt erst verstanden, nachdem sie verstanden, wie sie in Bezug zu ihm zu verstehen ist, dann ist klar, wenn wir die Schrift so lehren, so predigen, dass da kein Christusbezug ist, dann haben wir sie noch gar nicht richtig verstanden. Oder 2. Korinther 3 macht deutlich, dann hängt noch die Decke über den Augen und wir sehen die Herrlichkeit Gottes noch gar nicht klar. Wir verstehen das Evangelium noch gar nicht klar, weil sie erst in Christus abgetan wird. Das heißt, wir wollen das Alte Testament immer mit dem Blick auf Christus lesen und erst dann strahlt es auch in seiner eigentlichen Herrlichkeit.
Und was auch hilft, ist natürlich das Neue Testament mit dieser Brille zu lesen. Wo sind da die Bezüge auch zum Alten Testament? Weil ganz viel, was du gerade auch an Beispielen genannt hast, wird uns ja wirklich im Neuen Testament auch erklärt. Und wenn man da mal alles Alte Testament rausstreichen würde, dann würde das plötzlich recht dünn werden, das Neue Testament. Weil eben diese Lehre ja da schon angelegt ist und wir durch das Neue Testament das Alte Testament wirklich verstehen können.
Das ist richtig. Und ich glaube, dann ist auch hilfreich zu sagen, so, und dann ist es nicht nur so, dass ich das nur da, wo das Neue Testament jetzt das Alte Testament in irgendeiner Weise auf Christus hin auslegt, machen darf, sondern verstehen darf, das Neue Testament lehrt mich ja auch methodologisch, wie ich das Alte Testament auslegen sollte. Das heißt, die Hermeneutik, die Frage der Schriftauslegung, kommt aus dem Neuen Testament. Und das Neue Testament zeigt mir, auch durch die eingangs zitierten Aussagen, aber durch vieles mehr noch, dass das Alte Testament wirklich christologisch in seinem Bezug zu Christus zu lesen und zu verstehen ist. So, von daher, ja, sehr gut, das Neue Testament aufs Alte Testament hin zu lesen und dann zu erkennen, die Wege, die Prozesse, die dort mir gezeigt werden, dass die gleichen Dinge kann ich natürlich auch auf Texte anwenden, in denen, die ich jetzt nicht ausdrücklich im Neuen Testament zitiert höre.
Trotzdem sind einige dieser Wege zum Evangelium nicht ganz ungefährlich. Mit Verheißungen mag das noch recht leicht sein, zu erkennen, wie die in Christus erfüllt ist oder zum Beispiel auch eine Typologie. Wobei schon das oft gewaltig schief gehen kann. Du zitierst selbst in deinem Büchlein den Theologen David King, der vor falschen Übertragungen warnt. In einem Vortrag über Christus im Alten Testament sagt er, ich zitiere das mal auf Deutsch, ein schlechtes Beispiel wäre, diesem Gedankengang zu folgen. Nehemia baut die Stadttore wieder auf. Eines dieser Tore wurde Schaftor genannt. Das lässt mich an Hirten denken, was mich an den guten Hirten erinnert. Und das führt uns zu Jesus. Das Schaftor ist ein Typ von Christus. Und King kommentiert so eine Auslegung dann und sagt, das ist keine Typologie, das ist nur Spinnerei. Wie kann ich mich vor so einer Spinnerei schützen? Denn andererseits werden ja sehr wohl Gegenstände im Alten Testament an dem Neuen Testament auf Christus hingedeutet. Ich denke an den Fels, von dem das Volk Israel im Buch Exodus Wasser bekommt, oder auch an das Passahlamm. Beides wird im Neuen Testament eindeutig auf Jesus Christus bezogen. Also wo verläuft da die Grenze? Und wie schützt man sich generell davor, übers Ziel hinauszuschießen und ganz falsche Verbindungen zu ziehen?
Also wir tun das, indem wir letztendlich das, was naheliegend ist, nehmen und das, was Kernaspekte sind. Das heißt, wenn ich eine Nebensache, dann am besten noch über zwei oder drei weitere Schritte gebrauche, um dann zu Christus zu kommen. Also wir sehen hier ein Schaftor und Schaf erinnern uns an Hirten und Hirten an guten Hirten und dann an Jesus. Nee. Ja, das war das Schaftor überhaupt so zentral? Ging es darum? Also da, wo ich einen Hauptaspekt, einen wesentlichen Aspekt sehe, der Fels, aus dem das Wasser fließt, ja, da sage ich, okay, das ist die Quelle des Überlebens. Okay, das ist nicht ganz so unwichtig, das ist kein Randthema, das ist zentral. Und dann bin ich auch relativ schnell dabei, weil Jesus sich selbst eben auch so beschreibt, ja, als die Quelle lebendigen Wassers. Also von daher, immer wieder zu schauen, sind diese Aspekte im Zentrum der Aussagen, ist es ein Zentralaspekt, dann ist der Weg relativ naheliegend und wenn nicht, dann lieber nicht. Und wie gesagt, wenn ich mir über eine typologische Sache nicht sicher bin, werde ich das nicht zu meinem zentralen Weg zu Christus machen. Dann bleibe ich lieber auf dem Weg der heilsgeschichtlichen Entwicklung, der ist sicher. Da kann ich nicht so viel verkehrt machen. Und Typologien, die müssen schon relativ offensichtlich und klar sein. Auch systematisch-theologische Zusammenhänge sind oft relativ einfach. Da kann ich jetzt nicht sagen, und das will uns jetzt genau das sagen. Da kann ich aber sagen, das erinnert uns an. Also sehr hilfreich, ein gutes Beispiel für Christus im Alten Testament ist die Kinderbibel, die Gott hat dich lieb, Kinderbibel. Da steht dann oft, das erinnert uns an. Ja? So, oder viele hundert Jahre später würde einer kommen, da wird gar nicht gesagt, das war jetzt genau die Bedeutung dieses Textes, aber es zeigt uns, hier sind doch gewisse Zusammenhänge. So, und das ist, finde ich, mit einer ganz guten Sorgfalt gemacht. Und diese Kinderbibel, glaube ich, würde ich mir wünschen, dass mancher Prediger sie hätte und lesen würde.
Du gehst in deinem Büchlein noch einen Schritt weiter. Der Titel, das Evangelium in jeder Predigt, der ist Programm. Du sagst, wir sollen es nicht nur in jedem Text suchen und finden, wir sollen das auch predigen. Nicht nur, wenn wir das Neue Testament predigen, sondern auch, wenn wir über das Alte Testament sprechen. Warum findest du das so wichtig?
Naja, also erst einmal müssen wir verstehen, dass allein das Evangelium die Kraft Gottes ist, die selig macht. Nur das Evangelium kann Menschen retten. Wir brauchen die Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Diese Botschaft den Menschen nicht zu predigen, heißt ihnen das vorzuenthalten, was allein selig macht. Und das Evangelium ist auch die Kraft Gottes, die Leben verändert. Und von daher brauche ich das Evangelium auch, um in der Heiligung zu wachsen. Denn nur da, wo ich verstehe, was Christus schon für mich getan hat, wo ich verstehe, wie sehr er mich liebt, wird mich das dann auch dahin treiben, dass ich sage, jetzt will ich auch diesem Herrn, der mich so sehr liebt, der mich so teuer erkauft hat, der es so unendlich gut mit meint, dem will ich vertrauen und deswegen tun, was er sagt. Von daher, Gehorsam ist ja auch eine logische Konsequenz des wirklichen Verstehens des Evangeliums. Ja? So, von daher brauche ich das. Und wenn ich es nicht mache, wie gesagt, wenn ich das Alte Testament ohne Evangelium predige, aber auch das Neue, dann habe ich ganz viele Moralpredigten, die letztendlich Menschen überfordern. Ich packe denen noch zusätzliche Lasten in ihren Rucksack. Und das macht Menschen kaputt. Weil das schafft kein Mensch. Das Gesetz allein kann uns nicht retten, sondern es wird uns richten. Es wird uns verdammen. Von daher brauche ich das Evangelium. Und gerade da, wo ich die biblischen Imperative, die Aufforderung, wo ich das Gesetz predigen will und auch soll, muss ich das in Bezug tun zum Evangelium, weil es mich da nicht überfordert, sondern freisetzt zu einem solchen Leben. Von daher, wer mein Plädoyer, lies auch in deiner ganz persönlichen stillen Zeit immer wieder den Text und schau, wo sind hier die Evangeliumsbezüge. Und dann schau dir die Imperative sehr gezielt an. Es ist immer gut, im Text zu schauen, gibt es da Imperative. Aber nicht losgelöst vom Evangelium, sondern als die Konsequenz, die aus dem Evangelium kommt.
Das war der Pastoren-Podcast für heute. Und wenn du Feedback für uns hast oder eine Frage, über die wir mal sprechen sollten, dann schick sie uns gern. Unsere E-Mail-Adresse findest du in der Podcast-Beschreibung. Sie lautet pastoren-podcast@fegmm.de. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.